Okay, theoretisch sollte jetzt der Jingle kommen, aber irgendwie funktioniert er jetzt gerade schon wieder nicht.
Ah, ganz schön.
Willkommen bei Dev Radio hier auf FreeFM. Unser Thema heute einmal NFC und...
einmal Ad-Hoc-Netzen.
Okay, ihr könnt uns gerne anrufen im Studio unter 0731 938 6299. Ihr könnt uns auch in Twitter erreichen, @dev_radio, oder im IRC auf dem Server ircin-ulm.de im Channel Dev Radio.
Ja, im Studio sind ja ich, der Renz, Namna Tulko und
Ricky. Gut.
Du wolltest uns was über Nachrichten erzählen.
Genau, Nachrichten. Wenn man vor länger als einer Woche auf YouTube war und irgendwie ein beliebiges Musikvideo angeklickt hat und irgendwie es nicht verfügbar war, hat man ja den Text gelesen: Dieses Video ist in Deutschland leider nicht verfügbar, da es Musik enthalten könnte. Da die GEMA uns die Verwertungsrechte nicht gegeben hat. Tut uns leid und so weiter.
Ist das was Neues?
Das ist das, wie es bisher aussah. Die GEMA meinte, das ist Rufmord für sie, weil da ist ja die GEMA die ganze Zeit schuld.
Genau.
Und hat jetzt geklagt, dass das geändert werden muss.
Ist es denn? Bei mir ist es nämlich immer noch GEMA.
Ja, ja. Jetzt steht halt dran, dass sie sich nicht mit der GEMA geeinigt haben und die sie das Video deswegen nicht zeigen können. Es ist ein leicht anderer Text, aber ich finde es unsinnig, dass sie überhaupt darüber klagen mussten.
Nee, klar. Ich weiß noch, dass ich umgezogen bin nach Deutschland und ich seit das war das eine der ersten Sachen, die ich natürlich festgestellt habe. Als Informatiker geht man ja manchmal auch mal auf YouTube und dann findet man sowas. Und das ist unvorstellbar als Ausländer. Und was haben die jetzt denn gemacht? Wird da jetzt noch was passieren oder werden die wieder mehr Geld fordern?
Ja, sie sind schon seit April 2009 immer noch dabei zu verhandeln.
Aha.
Die GEMA will unbedingt anscheinend für jeden View Geld kassieren. Und zwar steht, wenn man deren Katalog anguckt, ist das irgendwie... Ich glaube 1,9 Cent oder so pro View. Oder was soll's denn? Ich hab's schon wieder vergessen. Das Interessante ist, bei dem, was man immer rauskriegt, ist ja, dass sie dann behaupten, die Zahlen stimmen noch gar nicht, woher wissen sie die überhaupt? Und das Witzige ist halt, es gibt tatsächlich einen Katalog von der GEMA, wo die Preise drinstehen. Und da steht der Preis halt drin.
Ja, ja. Na, gut. Ich glaube, so viel Geld macht Google auch nicht, wieder nicht mit YouTube, aber...
Ja, sie würden halt gerne... YouTube ist bereit, deren halt irgendwie umsatzabhängig zu zahlen.
Ja, verstehe ich auch.
Würde ich auch so machen, wenn ich Google wäre, also von dem her.
Genau.
Ja, dann gab es in der vergangenen Woche oder zwei Wochen ja irgendwie Sicherheitslücken in Browsern. Und zwar im Zusammenhang mit Diffie-Hellman. In Chrome hat man irgendwie ab und zu gemerkt, dass man, wenn auf eine spezielle Seite gegangen ist, dass der Browser einfach komplett abschmiert.
Ja, genau. Ganz toll.
Oder Chromium. Die haben beide dasselbe. Ja, woran lag das denn eigentlich?
Ich habe das nicht im Detail bestudiert, aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat Google in seinem Browser einen Implementierungsfehler und weil alle Sicherheitsteilen halt in einem ganz kleinen Teil von Chrome drin sind, ist es so, dass die ganzen Browser abstürzt, obwohl es eigentlich ja diesen Trennung gibt in Prozessen. Weil eigentlich ist ein der tollen Features von Chrome und Chromium, ist, dass er jeden Tab in seinem eigenen Prozess tut. Aber weil der Sicherheit ja auch in einem eigenen Prozess läuft, stürzt dann trotzdem der ganze Browser ab, wenn das Sicherheitsteil abstürzt.
Ja. Und zwar versucht man ja irgendwie bei Diffie-Hellman irgendwie das zu verschlüsseln und braucht dementsprechend eine Primzahl. Und die Seite ist halt extra so präpariert, dass sie halt eine kurze Primzahl schickt. 16 Bit. Mhm.
Ja.
Das ist vergleichsweise für Krypto eine kurze Primzahl.
Für Krypto ist das eine kurze Primzahl, ja.
Ich meine, heute sind es ja selbst 1000 Bit kurz.
Wir halten es mal auf 4096. Das reicht.
Reicht das oder ist es noch kurz?
Von mir aus reicht es. Aber wenn du so gerne dein Programm implementieren möchtest, dann geht das natürlich auch. Du musst nur einen Surfer finden, der es auch kann.
Na, es lohnt sich ja nicht.
Nee, genau. Gut, einen zweiten Bug, die es noch gab, die gab es bei GNU-TLS. Das ist quasi eine Implementierung von das Protokoll, das man für zum Beispiel sichere Webverbindungen verwendet, aber auch für zum Beispiel SSH-Verbindungen. Und da gab es ein Problem, dass man das Prüfen von Zertifikaten ganz umgehen kann. Weil in der RFC ist irgendwie so ein obskuren Sub-Sub-Sub-Section drin, wo man halt die Möglichkeit hat zu sagen, ha, jetzt möchte ich aber nicht so Prüfung machen. Und jemand hat sich dann halt was ausgecodet, dass bei GNU-TLS die ganze Prüfung vom Zertifikat umgehen hat. Und dann kann man zum Beispiel als Angreifer hergehen und sagen, hey, ich bin hier google.com, verbind mal mit mir. Und dann verbindet der mit dir. Und normalerweise gibt es dann diese Zertifikatprüfung, damit du als Nutzer feststellen kannst, hey, das ist aber nicht Google. Und jetzt ist es nicht so bei GNU-TLS. Aber das ist ganz schnell gepatcht worden.
Mhm. Ja, was habe ich hier noch? Ja, die GEMA fordert seit neuestem wieder, also hat wieder Pläne, wieder an Geld zu kommen. Und zwar fordern sie dieses Mal, dass man, wenn man Videos einbettet, Lizenzgebühren verlangen können sollte. Mhm. Und ja, das wird höchstwahrscheinlich noch ein bisschen dauern, weil es befasst sich ja die EU-Kommission damit.
Ja, interessante Geschichte. Ich habe damals, während das in der Nachricht war, vor ein paar Wochen, glaube ich, war das auch mal, kam sowas Ähnliches vorbei, da habe ich mal behauptet, das haben die alles aus den Niederlanden geklaut. Bei den Niederlanden gibt es das Boma Stemra, das ist halt so eine Gruppe für Musik und ich glaube Schreiber von Musik. Und die haben sowas Ähnliches gemacht und die haben gemeint, ja, jetzt aber ab jetzt für alle Radiostationen, die aufs Internet laufen, wie zum Beispiel wir auch teilweise, und alle 15-Jährige, die irgendwie Embeds in ihren Facebook-Profil rein haben, die müssen alle jetzt zahlen dafür, weil es ist ja der Embed, das heißt eine Neuveröffentlichung und deswegen sollten die alle zahlen. Und da gab es halt so ein riesen Problem und die Politiker, die haben sich total beschwert und kurz waren sie dabei, halt diese ganzen Rechten, die Boomer und Schimmer haben, überhaupt wegzunehmen. Und das war der ganze Graf und dann irgendwann nach ein paar Wochen ist es alles wieder weggegangen und ist alles so, wie es geblieben ist. So wie gleich geblieben. Und ich hoffe, das wird in Deutschland auch so gehen.
Ich hoffe auch, weil es wird ja irgendwie mehr oder weniger. Also ich schließe mich da den Kritikern an. Es macht ja mehr oder weniger das Internet kaputt, wenn man dann meint, oh, jetzt muss ich ja Geld zahlen, also lass ich es doch bleiben und verlink's doch nicht oder embed's doch nicht.
Ich würde wahrscheinlich hinschreiben, such doch mal auf Google nach Folgendes und dann halt der Link reintun. Das würde nämlich funktionieren.
Let me Google. Wir benutzen Let me Google that for you.
Ja, genau. In IRC kam noch eine Frage, welche Software benutzt überhaupt GNU-TLS? Ja, das ist eine gute Frage. Obwohl GNU-TLS ja nicht das Standardsystem ist, nämlich das wäre OpenSSL, ist GNU-TLS schon irgendwie, wird das mal verwendet von, ich glaube, verschiedene Implementierungen von SSH, wenn ich nicht täusche.
Du kannst den Apache auch so konfigurieren, dass er GNU-TLS verwendet, also Webserver.
Genau. Was es auch noch gibt, ist zum Beispiel eine Implementierung von TLS von der Daniel Bernstein, einem bekannten Kryptograf. Und ja, eigentlich, normalerweise wird das ja nicht angewendet, außer von irgendwelchen Leuten, die behaupten, alles soll auf GNU-Software laufen und OpenSSL ist zum Beispiel ja kein GNU-Software und deswegen auch kein GPL, sondern dann eher so, ich glaube, es ist Apache License oder sowas Ähnliches. Und es ist halt optional. Man kann es umkonfigurieren. Manche Leute behaupten sogar, dass die GNU-TLS-Libraries viel sauberer implementiert sind. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ist ja so eine Randdiskussion. Aber GNU-TLS ist eigentlich nicht so verbreitet, das stimmt.
So, wieso habe ich das eigentlich noch auf? Ich erzähle es einfach trotzdem mal. Razer will irgendwie neue Tastaturen rausbringen. Es ist zwar irgendwie nicht wirklich so im Vergleich zu den vorherigen Themen irgendwie vollkommen anders, aber ich erwähne es trotzdem mal.
Das ist doch gut.
Ja, sie wollen irgendwie anscheinend so, wie es aussieht und ich den Artikel verstanden habe, haben sie jetzt einfach andere Switches gebaut im Vergleich zu Cherry Switches.
Die Switches sind dann die teilen, die Taste oben drauf verbinden mit das Elektronikzeug unten drauf, ja?
Genau.
Okay.
Anscheinend sind sie viel besser und viel schneller und halten viel besser. Ich würde drauf warten.
Ja, ja. Ja, ich kenne diese Geschichte von Razer. Ich meine, die haben da auch damals so Mäuse gehabt mit irgendwie, was war das, Infrarotlasers, glaube ich, statt normalen Lasers oder andersrum, ich weiß es nicht mehr. Und die haben dann auch behauptet, es ist alles viel besser. Und dann gibt's halt so eine Gruppe von Gamers, die das tatsächlich verwenden, weil die haben ja Geld. Und die Rest der Welt, die denkt, ja, okay, soll mal sein, ist mir egal.
Also, okay, ich sag jetzt lieber nichts.
Nee.
Also die Maus von denen ist anscheinend sehr gut. Aber
ich habe sie mal in der Hand gehabt. Es ist tatsächlich ein total geiler Maus, aber ich brauch sowas eigentlich ehrlich gesagt nicht, weil ich habe ja keine Zeit mehr für Games.
Mir ist das Geld auch so schade, die Maus zu kaufen.
Ja. Ich glaube, das ist sowas Ähnliches wie diesen Tastatur mit halt LED-Tasten, wo man halt konfigurierbar was anzeigen lassen kann.
Ja, die Tastatur, die für jede einzelne Taste ein Bildschirm ist, ja.
Ja, genau.
Die kenne ich auch.
Die war auch, was war das, 1.500 Euro oder sowas.
War das nicht 3.000 Dollar?
Ja, sowas in der Richtung. Was Ähnliches. Teuer auf jeden Fall. Wenn man Geld übrig hat, kann man schönere Sachen mitmachen, als halt Tastaturen und Mäuse kaufen.
Okay, ja, wir machen dann mit unserem eigentlichen Thema, das wir angekündigt haben, nach der B-Musikpause weiter.
Okay.
So, willkommen zurück bei Dev Radio, hier auf Radio 3FM. Ihr könnt uns gerne anrufen im Studio unter der Rufnummer 0731 938 6299. Ihr könnt uns auch im Twitter erreichen, @dev_radio oder im IRC auf dem Server irc.in-ulm.de auf dem Channel Dev Radio.
Dev Radio zueinander geschrieben. Ich freue mich drauf, dass die Leute so aktiv zurückreden jetzt im IRC. Oh, da kam gerade eine Frage, was ist eigentlich das Thema vom morgigen Chaos-Seminar? Der gebe ich nämlich. Das wird das Thema Software-Verifikatoren sein. Da geht es darum, ich habe jetzt Software geschrieben und möchte jetzt gerne feststellen, dass der Software auch tut, was es tun soll. Und das ist eigentlich so das Thema. Und ich rede dann ein bisschen über, wie man so überhaupt sowas feststellen kann und warum und was für Tools es da gibt und warum es in der Praxis eigentlich nicht so viel angewendet wird. Das ist so die Kurzübersicht. Ich glaube, auf der CCC-Webseite gibt es noch mehr, wenn das Zertifikat da nicht kaputt ist.
Naja, ich warte darauf, dass es irgendjemand macht, weil wir wollten es ja richtig haben.
Ich kann es immer noch nicht machen, weil irgendjemand hat mir ja einen Account gegeben, aber ich habe ja A, keine Zeit und B, habe ich ja keinen Rechten auf die Files, die ich ändern muss. Deswegen passt es mir so und lass es erstmal sein und wenn ich darüber wieder Zeit habe, dann kann ich mal mich versuchen, drum zu kümmern. Gut. Das erste Thema von heute wäre dann NFC. NFC steht für Near Field Communication und das ist sowas ähnliches, aber nicht ganz das gleiche wie RFID. Es ist so eine Art, wie die Name eigentlich schon sagt, ganz nah aneinander Kommunikation, nämlich so im Bereich bis einen halben Meter, glaube ich.
Ja, aber irgendwie wenn man RFID-Chips hat, irgendwie immer von NFC die Rede.
Ja, das stimmt, weil RFID ist ja eine Implementierung von NFC. Ja, ich glaube, das offiziell, das stimmt nicht so ganz, aber RFID heißt, glaube ich, eher so Radio Frequency Tag steht das, Radio Frequency Identifier oder so. Na, egal, meistens sind die ja hergestellt von Malware Und ja, das gibt so einen ganzen Haufen von Terminologie und Teile sind davon an Marken gebunden und Teile davon sind es nicht. Und ich glaube, RFID ist dann die generische Name für die Geräte oder eigentlich die Radios, die man irgendwie auf Produkte tapen kann. Und das Kommunikationsprotokoll heißt dann NFC.
Also man findet so diese Sachen, also man kann also irgendwie mit den Sachen kommunizieren, die Sachen kommunizieren miteinander, so muss ich sagen, wenn man irgendwie in einer Umgebung ist, so du sagtest einen halben Meter, und mittlerweile haben halt viele Sachen das Ding so zum Beispiel eingebaut. Ich meine, viele Handys haben das, so die teuren Handys haben das auf jeden Fall.
Ich glaube sogar die billigere auch mittlerweile? Heutzutage, ja.
Das heißt ja mittlerweile, ich, ja. Irgendwie braucht man es dann doch, wenn es die Entwicklung so weitergeht. Ich meine, mittlerweile haben die meisten Visa-Karten die neuen RFID-Chip drin. Klar. Und genauso wie die neuen Girokarten.
Ausweise haben das meistens jetzt auch.
Ja, der neue Perso hat ja auch einen RFID-Chip, also eigentlich alle, die haben auch einen RFID-Chip drin.
Genau.
Der Reisepass genauso.
Das Lustige an eigentlich NFC und viele von diesen RFIDs ist eigentlich, dass man quasi nur so einen Sender hat auf einer Seite. Das ist eigentlich nur ein Empfänger, die irgendwie keinen Strom hat oder sonst was, sondern dann einfach nur ein Empfänger. Und das Signal wird dann zum Beispiel vom Handy oder von so einem Lesegerät wird das gesendet und da kommt halt Strom und Signal gleichzeitig quasi. Und das ist auf halt niedrigen Schicht ist das eigentlich ganz interessant, wie das genau funktioniert. Leider bin ich kein E-Techniker und kann ich ja nicht erklären, warum und wieso. Aber das Grundidee ist, dass man kann halt drahtlos Strom übertragen mit einer Art Induktion. Und damit bekommt der RFID-Chip halt ausreichend viel Strom, um halt einfache Berechnungen durchzuführen. Zum Beispiel das Zurückschicken von seinem Identifier. Und der sagt dann, ha, ich bin der. Oder vielleicht kann er noch sagen, ha, ich habe hier eine Hash berechnet von irgendwelchen Informationen. Und das ist ungefähr alles, was es kann. Und aufs Speicher zugreifen.
Ja, und naja, Probleme aktuell sieht man halt irgendwie, dass man es irgendwie anscheinend den Angriff gibt, dass man, wenn man zwei Leute hat, die ein Handy haben, die das NFC kann und dementsprechend die Apps drauf sind, dass halt einer damit zur Kasse geht und der andere geht damit in die Nähe seines Opfers und scannt damit die Karte und dann für das Lesegerät an der Kasse sieht das so aus, als würde die Karte drauflegen.
Ja. Da gibt es noch halt Forschungsarbeiten zu tun, glaube ich. Ein anderes Problem, weil eigentlich gibt es RFID schon seit 15 Jahren oder so. Und früher war immer das Problem, das war damals ein ziemlicher Hype, weil erst war es halt als Ersatz gedacht für zum Beispiel Barcodes, die man normalerweise ist, wie man auch irgendwann QR-Codes gesehen hat. Und das Idee war, das als Ersatz zu verwenden und das einfach alle Produkte im Supermarkt oder so zu tapen mit so einem RFID-Chip drauf, damit man im Lager sofort ausrechnen kann.
Ich finde die Idee damals super geil, weil das wäre doch einfach nur alles in Einkaufswagen stellen, den Einkaufswagen an der Kasse vorbeischieben und dann einfach gleich zahlen.
Genau. Und das Problem war natürlich, dass man deswegen individuelle Tags hat für jedes Produkt und man dann auch genau feststellen kann, wohin geht und wieso und überhaupt. Und das war halt ein ziemliches Privacy-Problem. In Amerika sogar, wo man eigentlich gar nicht geil ist auf Privacy, da hat man so einen richtigen Uprising gehabt von, wir werden allen verfolgt und Big Brother und überhaupt. Und deswegen hat sich das erstmal nicht so durchgesetzt und dann ist es irgendwie angewendet worden für halt so Authentifizierung. So halt, ich habe eine Pass und ich hätte die beim Eingang von irgendwelche geschützte Büro oder so und ich kann hier rein und das ist halt die erste Anwendung, wovon ich weiß, dass er tatsächlich durchgesetzt ist und jetzt wird es eigentlich überall verwendet. Zum Beispiel oben an der Uni wird eigentlich alle Authentifizierung mit so Chips gemacht.
Ja, auch wenn die Krypto nicht gut ist, aber...
Was heißt nicht gut? Natürlich also, könnte man hergehen und sagen, hey, ich habe einen Chip und schicke jetzt mal das Gleiche, wie was ein Chip senden wurde. Das geht. Um das zu umgehen, das ist eigentlich fast unmöglich, weil wenn man die Chip klonen kann, dann hat man eh Pech. Ja, der Trick ist natürlich, wie baut man so ein System so, dass man nicht einfach die Chip kopieren kann. Und das ist eine Herausforderung. Aber wahrscheinlich das beste Schutzmechanismus, was man überhaupt bauen kann, ist halt so eine Person hinzusetzen, der halt auf die Kamera schaut, wer kommt eigentlich das Gebäude rein. Wenn das Gebäude wirklich so wichtig ist, so Kernkraftwerke oder sowas ähnliches, könnte man vielleicht mal das Geld ausgeben, um halt irgendwie so ein Team hinzusetzen. Das ist immer noch die beste Lösung.
Mir fällt nur gerade ein sehr schlechter Cartoon ein. Ich versuche es zu verdrängen. Einige behaupten ja auch irgendwie, dass Bluetooth ja mehr oder weniger auch noch eine Form von Near-Field Communication ist.
Ja, okay, da kommen wir dann, glaube ich, relativ schnell zu das ad-hoc-nächsten Thema, weil ich behaupte nämlich, das ist nicht so. Natürlich gibt es ja Bluetooth und natürlich gibt es sogar Bluetooth, die gebaut ist für niedrige Energielevels, aber es ist halt nicht wirklich Near-Field Communication insofern, dass es halt nicht dieses Chip mit Lesegerät gibt, sondern zwei mehr oder weniger äquivalente Knoten. Und das ist, glaube ich, der größte Unterschied zwischen die zwei Arten von Netzwerken. Weil bei NFC muss man ja immer Strom liefern über so einen drahtlosen Kanal und wenn man das nicht macht, dann kann der Chip einfach nichts machen, weil er hat ja keinen internen Stromspeicher irgendwie. Mhm. Mhm. Was noch lustig ist zu NFC, ist, dass verschiedene Kreditkartenanbieter wie Visa und ich glaube auch Mastercard und noch welche anderen, haben alle gemeint, das ist doch ganz toll, wir können das mal zum Zahlen verwenden. Und das hätte ich für vielleicht nicht so eine ganz schlaue Idee, ja, weil es ja so Kopierprobleme gibt.
Ja, das und wie ich eben gesagt habe, man könnte auch einfach diesen Tunnel nehmen und so tun, als würde man die Karte haben.
Naja, das fällt relativ schnell auf, wenn man sowas macht. Weil wenn man zahlt, dann muss man ja die Karte irgendwo, meistens gibt man die Karte an der Person, der halt die Zahlung durchführt.
Das ist das ja. Irgendwie ist ja die Idee, dass man die Karte nicht rausholen muss, sondern nur einen kompletten Geldbeutel hinlegen muss.
Ja, genau, aber dein Geldbeutel, das sieht wahrscheinlich anders aus als dein Handy oder dein Angriffsgerät. Naja, weil ich behaupte nämlich auch, dass es nicht so einfach ist, es mit einem normalen Handy zu reproduzieren.
Ich meine, mein Handy könnte ich wunderbar in einen Geldbeutel reinstopfen und es würde nicht unterschiedlich anders aussehen.
Okay, vielleicht. Da hat man einen ziemlich großen Geldbeutel, glaube ich. Ein anderes Problem,
man kann auch die Handtasche nehmen.
Ja, okay. Das kann man natürlich machen. Ich glaube, das würde man nicht akzeptieren. Ein anderes Problem, das so halb damit zu tun hat, ist das Problem von vielen RFIDs in der Hosentasche oder sowas ähnliches. Weil wenn ich zum Beispiel jemanden im Geldbeutel habe, dann schaue ich da rein, dann gibt es ja halt zwei von den Passen von der Uni und es gibt halt so einen Ausweis und dann gibt es halt noch so eine Bankkarte und so eine Gesundheitskarte und alles mögliche an Karten und da gibt es halt so viele RFIDs, dass es eigentlich bei mir zumindest nie funktioniert hat, das Ding halt draufzulegen und halt tut. Nee, das hat noch nie funktioniert bei mir.
Also als ich noch mein Studiausweis die einzige Karte war, die ich hatte, hat das noch wunderbar funktioniert.
Ja, damals schon.
Seitdem ich aber irgendwie jetzt drei NFC-Karten habe, funktioniert es immer dann, wenn es mir egal ist. Aber immer dann, wenn ich keine Hand frei habe, um den Geldbeutel rauszuholen, funktioniert es natürlich nicht.
Nee, gut.
Das ist einfacher, mit dem Fuß gegen die Tür zu treten und zu klopfen, bis jemand aufmacht.
Das kann auch gehen. Aber natürlich wäre das bei NFC auch generell ein ähnliches Problem. Und theoretisch gibt es, glaube ich, Protokolle, die uns erlauben, die Ideen von den verschiedenen Karten durchzugehen und dann zu sagen, ich möchte aber diese Karte ansprechen. So ein Protokoll gibt's.
Gibt es, aber irgendwie
wird das nicht ist so ganz verwendet.
Ich glaube, da müsste man, glaube ich, an der Uni alle Geräte austauschen mal oder so. Weil das muss, glaube ich, das Gerät können.
Klar, das muss das Gerät können, aber es scheint wohl nicht so schwierig zu sein, das einzubauen. Wir haben zum Beispiel ein Projekt gehabt, das, glaube ich, das geschafft hat. Bin mir nicht komplett sicher, aber ist ein interessantes Thema. Es gab, genau. Außer, dass die Karten jetzt NFC können, kann man, wie wir vorher gesagt haben, ja auch das Handy kann NFC. Und ich glaube, es war FISA, bin mir nicht sicher. Die haben gemeint, ha, das können wir doch auch auswenden und dann halt die Karte ganz wegmachen und halt nur so ein Handy-App mit halt irgendwie eine Internetanbindung und damit halt die Zahlung durchführen in einem Takt. Dass ich halt einfach mein Handy hernehme, das irgendwie bei dem Zahlgerät hinlege und sage, hey, jetzt möchte ich mal zahlen, fertig. Das ist natürlich noch ein ganz neuer Ansatz. Ob das funktionieren wird, weiß ich nicht. Ich meine, die Kreditkartenhersteller, die haben natürlich so eine Art Garantiesystem. Und darüber könnte man natürlich sagen, ha ja, ein Angriff ist eigentlich egal, weil die halt die zahlen dafür, bis es die zu teuer wird und dann bauen die was Besseres. Aber ob das jetzt der richtige Ansatz ist, weiß ich nicht.
Jein, ich habe es mir angeschaut. Sie wollen mit der App, wenn du diese App verwendest und wegen zahlst, bauen sie gleichzeitig eine Internetverbindung auf.
Ja, ja, natürlich.
Es ist ganz komisch.
No, finde ich nicht. Es ist durchaus sinnvoll, eine Internetverbindung dafür anzuwenden.
Bis jemand das Ding anzapfen kann, aber ja.
Ja, das ist eine andere Geschichte.
Ja.
Gut. Hättest du noch was zum Thema NFTs? Oder sollten wir weiterreden über Ad-Hoc-Netzen?
Ja, es gibt irgendwie Hersteller, die gerade versuchen, daran zu forschen oder zu probieren, ob man NFC auch irgendwie als Autoschlüssel verwenden kann.
Als was für ein Schlüssel?
Als Autoschlüssel. Also eigentlich mal Handy dabei haben und das Handy, wenn das Auto merkt, das Handy ist in der Nähe, dass die Tür halt aufgeht.
Ja, sowas Ähnliches gibt es schon für halt normale Autoschlüssel. Normale Autoschlüssel machen sowas. Die haben nämlich auch so ein Protokoll. Das ist ein total geiles Protokoll, weil da kann man nämlich kaputt machen, damit man auf dem richtigen Zeitpunkt halt das Signal jammt. Das ist total cool, weil normalerweise, man geht ja das Auto raus, macht die Tür zu und wenn man halt so einen Fernsehschlüssel hat, statt halt zum normalen Schlüssel, dann drückt man halt auf den Knopf und dann geht das Ding zu von sich selber und dann muss man nichts machen. Aber wenn man so einen tollen weißen oder schwarzen Fan hat und halt die irgendwo auf dem Parkplatz steht und vielleicht neben deinem Auto, und da innen drin halt so ein Funk-Jammer ist, dann kann man das Ding halt anschalten, wenn du halt dein Auto rausgehst und wenn du dann wegläufst und halt auf das Knopf hier drückt und nicht umschaut, ob das Ding tatsächlich zugeht, dann kann man halt ziemlich einfach die Auto klauen. Das ist mehr oder weniger ein bekannter Angriff, die es häufiger gibt. Es gibt natürlich auch interessantere Angriffe, wie zum Beispiel einfach das Ganze komplett knappen. Und zwar auf Protokollebene. Aber ich glaube, da gibt es aktuell keine funktionierenden Angriffe. Es gibt natürlich Forscher, die zum Beispiel bei BMW oder ähnliche Geschäfte alles dran arbeiten und versuchen, die Sachen zu finden. Und manchmal tauchen dann so YouTube-Videos auf von die Hersteller oder von irgendwelche komische polnische Hackers, die meinen, ha, wir haben jetzt wieder was ganz Cooles und hier gibt es ein Tutorial und da kann man das Ding komplett hacken. Da gibt es immer so coole Videos und ja, das ist lustig. Aber da wird immer ziemlich geheim drüber getan und man muss dann irgendwie x Geld hinlegen bei den Hackers oder man muss halt bei Volkswagen oder bei anderen Autohersteller muss man ja arbeiten, damit man überhaupt auf solche Sachen zugreifen kann. Und da gibt es halt so ein NDA, dass man nichts sagen darf und so weiter und so fort. Und dann nach außen behaupten die, alles ist sicher und Probleme gibt es nie. Was vielleicht fragwürdig ist, aber.
Musik?
Okay, von mir aus. Drücke ich doch mal hier.
Willkommen zurück bei der Radio, hier auf Radio Free FM. Ihr könnt uns gerne im Studio anrufen, tut's doch bitte einfach irgendwann mal unter 0731 938 6299. Ihr könnt uns auch in Twitter erreichen @dev_radio. Oder im IRC auf dem Server irc.in-ulm.de im Channel Dev Radio. Zusammen klein und mit Lattenzaun vorne dran.
Genau.
Gut. So wie IRC halt immer funktioniert.
So wie halt immer, ja. Es ist nur wichtig, dass man den Minus nicht reintut, weil das habe ich nämlich am Anfang getan. Nee, gut. Wir sind heute beim Thema NFC und Ad-Hoc-Netzen. Es ist ja ein bisschen eine Ad-Hoc-Sendung und deswegen gehen wir jetzt mal weiter bei den Ad-Hoc-Netzen. Für jeden, die es halt nicht kennt, Ad-Hoc-Netzwerken, wir haben vorher schon Bluetooth genannt. Das Grundidee von Ad-Hoc-Netzen ist, dass ich Geräte habe, die irgendwie drahtlos kommunizieren können. Und ich möchte das aufsetzen, ohne dass ich irgendwelche Basisschlüssel aussetzen muss. Man kennt das natürlich aus dem WLAN. Dann kauft man so ein Kästchen vom irgendwelcher Hersteller und legt es dann hin. Da gibt es halt so eine Stunde, setzt man sich hin und dann bastelt man rum mit das Ding, je nachdem wie viele Skills man da hat. Und dann hat man was aufgesetzt und dann kann man übers Internet kommunizieren. Und das ist dann vielleicht sicher oder vielleicht auch nicht. Natürlich kann ich das Gleiche machen, wenn ich zum Beispiel daheim irgendwelche Geräte habe, zum Beispiel eine Kaffeemaschine und irgendwelche Sensoren, die mir sagen, wie spät es gerade ist. Und solche Informationen, die kann ich natürlich alles an den Nagel hängen. Und ich kann das natürlich wireless machen, zum Beispiel über WLAN, und kann das alles aneinander hängen. Und dann kann ich es halt so bauen, dass meine Kaffeemaschine mir einen Kaffee hinstellt, gerade dann, wenn ich halt aufwache. Zum Beispiel verknüpft mit meinem Alarm. Das könnte funktionieren. Das Nachteil bei WLAN zum Beispiel dafür ist dann, dass es die Power Requirements für sowas sind sehr hoch. Weil es ist ja WLAN und WLAN ist ja gemeint für feste Geräte, die irgendwie beliebig viel Strom haben, sage ich erst mal. Was man denn machen kann, ist das Ding hernehmen und sagen, hey, ich baue ein Protokoll, das einfacher ist. Und das vielleicht auch simpler aufzusetzen ist, weil man muss ja das Ganze nachkonfigurieren, man muss ein Passwort abtippen und so weiter und so fort. Dann kam zum Beispiel Bluetooth und noch beliebig viele andere Protokollen. Ein Schlüsselwort, das man in der Forschung gerne nennt, ist das Protokoll Zigbee. Das ähnlich wie Bluetooth, aber Bluetooth hat sich hier eigentlich mehr durchgesetzt. Das Grundidee von Bluetooth ist ähnlich, wir haben einen Knoten und die Knoten kommunizieren irgendwie miteinander. Und statt dass wir jetzt irgendwelchen zentralen Punkt haben, der alles regelt, gibt es jetzt einfach Knoten, die sagen, hey, ich möchte mit dir kommunizieren. Und ich habe hier so ein Schlüsselaustauschprotokoll. Wir reden das jetzt mal und dann haben wir eine Verbindung aufgebaut. Bluetooth ist so organisiert, dass einer Knote sich zum Knotenleiter quasi nennt und hat dann noch Platz für 7 andere Knoten. Und der Leader, der ist meistens, hat irgendwie Verfügung über mehr Strom und kann dann die Kommunikation zwischen die verschiedenen Bluetooth-Knoten organisieren. Und da gibt es auch noch diesen Low-Energy-Geschichte, dass man vielleicht mal gehört hat, wenn man einen neueren Handy hat, zum Beispiel ein iPhone, einen neuen iPhone sogar. Das Grundidee da ist, dass man noch extra Modi hat und außer diese 8 Knoten noch 255, glaube ich, Knoten haben kann, die man für sehr Low-Energy-Sachen verwenden kann. Zum Beispiel, die jede 15 Minuten mal aufwachen und irgendwie ein Signal senden, hey, ich bin noch da, und dann wieder einschlafen. Ja, kurze Übersicht über Bluetooth. Natürlich gibt es da mehr Anwendungen als nur irgendwie daheim rumkommunizieren. Da habe ich eigentlich eine Liste von so Schlüsselwörtern, die man wieder eher in der Forschung sehr gern hört. Das erste ist Mesh-Netzwerken. Das Grundidee von einem Mesh-Netzwerk ist, dass ich zum Beispiel Internetauswahl habe in einem bestimmten Regio. Zum Beispiel, weil irgendwie so ein größerer Sendemast oder so ein Kästchen einfach ausgefallen ist und ich kein Internet mehr habe. Oder vielleicht, weil irgendwie der Feuerwehr bei einem größeren Gebäude das Feuerwerk machen muss und braucht dann irgendwie Kommunikation. In solche Situationen kann man ja auch nicht mit so Basisstationen arbeiten, muss man deswegen irgendwie irgendwas ad hoc Netz organisieren. Die Grundidee von einem Mesh-Netzwerk ist, dass ich einfach Knoten hintereinander schalte und Nachrichten dann hin und her schicke, zum Beispiel das Internet. Mhm. Das war so das erste Art von Ad-Hoc-Netzen.
Mhm. Ich glaube, der Begriff auf Deutsch sind vermaschte Netze?
Ich glaube eher nicht. Ein Mesh im Englischen bezeichnet eigentlich, dass man irgendwie, ja, wie sagt man das? Spiderweb? Wie sagt man das auf Deutsch? Spiderweb.
Spinnennetz.
Ja, genau. So ein Spinnennetz. Wenn man sich so ein Spinnennetz vorstellt, dann gibt es da halt Drahten, die alles durcheinander gehen. Und das ist ein bisschen das Idee von einem Mesh-Netzwerk, dass man irgendwie einen Bereich hat, das verknüpft ist mit Endpunkten an meistern am äußeren Teilen.
Also laut der Allwissen-Müllhalle ist vermaschtes Netz ein Mesh-Netzwerk.
Wirklich?
Ja.
Okay. Na, dann. Dann gibt es das Mesh-Netzwerk. Das ist relativ treu. Man könnte sogar auch noch ein Mesh-Netzwerk sich vorstellen, das zum Beispiel so wie Tor funktioniert. Ob das jetzt praktikabel ist, das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe mir mal überlegt, könnte man sowas bauen? Unbekannt. Ich habe auch in die Geschichte, während es mit Serien unterwegs war, ganz am Anfang habe ich und Internetblockade in den Regio, habe ich mal mitgekriegt, dass zum Beispiel, ich glaube, die Amerikaner und welche Bürger haben halt selber ein Mesh-Netzwerk aufgebaut, das bis zum Ausland ging. Und da hatte man halt Internet durch das Ausland gehabt. Das ist auch eine Anwendung von Mesh-Netzen. Aber wahrscheinlich eher ein Spezialfall. Mhm. Ein cooleren Fall für mich persönlich eigentlich ist die Sensornetzwerke. Das ist was Ähnliches. Ich habe wieder irgendwie Knoten, aber jetzt sind Knoten nicht irgendwie die Laptops oder so, sondern dann eher so Sensoren. Zum Beispiel gibt es das für mich relativ bekannte Anwendungsfall, dass man in Australien, da hat man sowas, das nennt sich der Great Barrier Reef. Das kennt man vielleicht, das ist so ein Gebiet, wo halt Korall lebt und das Korall ist irgendwie am Sterben drin und man möchte halt feststellen, was da jetzt genau passiert. Ein der wichtigen Parameter in so einem Prozess ist die Temperatur von das Wasser. Und Kollegen von mir von einer alten Uni, wo ich damals studiert habe, haben was gebaut. Und zwar ein ganzes Sensornetzwerk, das ganze Barrier Reef abdeckt mit kleinen Knoten, die halt nur eine Temperatursensor haben. Und die haben das halt so gebaut, dass man sogar all diesen Daten sammeln kann und genau feststellen kann, was die Temperatur in welchem Ort ist und wie sich das alles verhält. Das ist so eine Anwendung von Sensornetzwerken. Das ist für halt eigene Nutzer vielleicht eher weniger interessant. Man könnte natürlich schon coole Sachen damit machen. Man könnte ja in der Stadt hergehen und zum Beispiel irgendwie Feinstaub messen oder sonstige ähnliche coole Sachen. Man könnte ja feststellen, wo am meisten Light Pollution ist, weil man ja gar keine Sterne mehr sieht in der Stadt. Sowas könnte man auch messen. Aber Sensornetzwerken sind eher im Hintergrund. Noch weiter im Vordergrund und ab 2015 vermutlich auch die erste Anwendungsfälle gibt, sind Fahrzeugnetzen. Das hat man vielleicht regelmäßig mal wieder hin und wieder in den Nachrichten gehört. Das ist für mich geschäftlich interessant. Ich bin ja Doktorand und ich mache ja halt da was mit das Thema. Das heißt, für mich ist es total spannend, wie das für die andere ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das Grundidee von Fahrzeugnetzen ist folgendes. Ich habe Autos, ich gebe die wieder so Knoten. Jetzt können die Autos sich natürlich bewegen. Das ist eigentlich das einzige Neue im Vergleich zu vorherigen Netzen. Und ich kann die jetzt kommunizieren lassen und dann sagen, hey, du, jetzt werde ich aber bremsen, weil es ist ja gefährlich vor mich. Und ich kann dann ein Bremssignal schicken und ich kann dann als ein Auto, der dahinter fährt, rechtzeitig bremsen. Das ist eigentlich das Grundidee von so Fahrzeugnetzen. Und man kann natürlich beliebig die Sache erweitern. Hi, was machst du?
Ich höre zu, ja.
Nee, okay. Ich habe das Gefühl, ich habe was Komisches gehackt. Nee, gut. Was macht man denn mit Fahrzeugnetzen? Naja, man könnte natürlich so langweilige Sachen machen, wie das automatische Bremsen. Man könnte aber auch hin und wieder gibt es mal so futuristische Videos, wo man eine Kreuzung sieht und dann kommen irgendwie 20 oder 50 Fahrzeuge gleichzeitig die Kreuzung drauf gerast in irgendwie New York City und dann gibt es halt so ein Video, wo jemand sich einfach hinsetzt und hinter dem Steuer sitzt, aber eigentlich so irgendwie Zeitung liest und viele davon und die fahren alle mit die gleiche Geschwindigkeit auf die Kreuzung raus. Und man denkt dann natürlich, ja, das wird ja total gefährlich, das geht total schief. Und schaut dann rein und stellt fest, die Autos machen keine Kollision, weil die haben genau gesehen, wie jeder drüber hinfahren kann und passen die Geschwindigkeit automatisch an. Das ist natürlich so ein Traum, sage ich mal. Ich habe früher, während ich klein war, immer so Science-Fiction-Bücher gelesen und da gab es immer solche Szenarien. Ein ähnliches Szenario, das eigentlich auch total cool ist, man fährt halt auf dem Autobahn, haut auf den Knopf und geht dann auf die Höchstgeschwindigkeitsstrecke, wo man dann irgendwie mit 500 km/h hinter andere Fahrzeuge herfahrt und einfach bei dem Destination wieder auf den Knopf drückt und dann halt rausgeht. Das ist eine andere Anwendung. Natürlich ist das alles Futurismus und das geht irgendwie vielleicht in 50 Jahren mal. Aber ich finde, es ist so ein total cooles Thema, wo man halt Erzeugnisse sehr gut verwenden kann, um halt so was aufzubauen. Genau, ja gut. Es gibt noch mehr Schlüsselwörter in dem Bereich, zum Beispiel Ubiquitous Computing, Pervasive Computing, Ambient Intelligence, Internet of Things, Internet der Dinge. Das sind eigentlich alles eigentlich ungefähr das Gleiche. Und das ist alles so ein bisschen in der gleichen Eck. Und es sind halt schöne Schlüsselwörter, weil man mal nachgoogeln kann und mal schauen kann, was das jetzt eigentlich genau ist. Aber ich werde da jetzt nicht so viel drauf eingehen. Ein Schlüsselwort, das vielleicht noch interessant ist, ist der Smart City, wo man halt nicht nur die Autos, so wie ich das vorher erzählt habe, miteinander kommunizieren lässt, aber zum Beispiel auch die Stadt damit neu organisiert. Insbesondere kann man dann zum Beispiel an bestimmte Zeiten, wo halt sehr viele Autos in der Stadt unterwegs sind, Teilen der Weg komplett verfügbar machen für Autos und manchmal auch das Umschalten, sodass nur die Hälfte der Weg für Autos ist und die andere Hälfte für zum Beispiel Fahrräder oder Leuten, die unterwegs sind, zu Fuß unterwegs sind. Wir können dann nachher, diskutieren wir dann nochmal verschiedene interessante Aspekte in solchen Netzwerken und wie man das dann tatsächlich implementieren kann. Und ich schlage vor, dass wir jetzt mal eine kurze Musikpause machen.
Ja. Wo war das? Hier. So, willkommen zurück bei Dev Radio, hier bei Radio Free FM. Ihr könnt uns gerne im Studio anrufen unter 0731 938 6299. Ihr könnt uns auch im Twitter erreichen, @dev_radio. Bitte den Unterstrich nicht vergessen, weil Dev Radio zusammen ohne Unterstrich ist irgendwie das Dev, ist ein Dev Radio irgendwie in den USA.
Ah, okay, das wusste ich nämlich auch nicht.
Oder ihr könnt uns auch erreichen im IRC, auf dem Server ircin-ulm.de, im Channel Dev Radio.
Gut. Dann gibt es mal wieder das Thema Ad-Hoc-Netzen. Wir sind immer noch bei dem gleichen Thema. Hier ist es Grundidee, dass wir, wie gesagt, drahtlose Funkverbindungen ausnutzen, um ein Ad-Hoc-Netzwerk aufzubauen. Das heißt, wir bauen ein Netzwerk auf, das keine Infrastruktur hat, sondern dann mehr oder weniger spontan verfügbar ist. Vorher habe ich erwähnt, welche Arten von Netzwerken es so geben könnte. Das war eigentlich eine ganze Liste von ganz viele verschiedene Arten und eigentlich ist es gar nicht so interessant, was es ja genau gibt, sondern es ist eher interessant, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Weil immer bei Ad-Hoc-Netzen ist das Bild, ich habe sehr viele Knoten, die über einen weiteren Bereich verteilt sind, zum Beispiel durch die ganze Stadt oder durch einen ganzen Unicampus und so weiter. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich halt so einen drahtlosen Funkverbindung aufsetze und die Knoten zum Beispiel die Laptops von allen Studenten an der Uni sind, wie kann ich die dann sinnvoll vernetzen? Natürlich kann ich irgendwie so eine Basisstation aufsetzen oder sogar sehr viele Basisstationen aufsetzen. Das macht man normalerweise eigentlich. Aber wenn ich zum Beispiel aus irgendeiner Grund, die ich denn vorher erwähnt habe, diese Basisstation nicht haben kann oder nicht haben möchte, dann, weil es mir so viel Geld kostet, dann kann ich so Ad-Hoc-Netzen verwenden. Was mache ich dann? Ich schicke Nachrichten von irgendwelche Knoten nach andere Ziele. Andere Ziele ist bei Mesh-Netzwerken. Wir erinnern uns, Mesh-Netzwerken sind halt Netzwerke, die ich über multiple Hops irgendwie das Internet erreichen kann. Das Grundidee ist, ich muss halt hauptsächlich Nachrichten von die Knoten, das heißt die Laptops von den Studenten, muss ich irgendwie nach außen routen und ich muss natürlich die Antworten auch wieder zurückrouten können. Jetzt gibt es da viele Möglichkeiten, wie man zum Beispiel, wie man Routing machen kann, und die unterscheidet sich ein bisschen von den existierenden Sachen, die man vielleicht aus dem Internet kennt.
Du meinst so unterschiedlich zu vernetzt, also mit Kabelgenetzten?
Zum Beispiel mit Kabelgenetzen, aber auch unterschiedlich im Vergleich zu die Standard-Basisstation-Anwendungen. Weil wenn ich eine Basisstation habe, dann ist es immer, der Laptop schickt was nach einer Basisstation und da kommt was zurück und das war's. Es gibt kein irgendwie Laptop zu Laptop zu Laptop und dann zu Basisstation.
Ist die Anwendung für diese Algorithmen so, dass man auch dann davon ausgeht, dass sich die Laptops bewegen?
Meistens macht man das tatsächlich. Ah, okay. Das nennt sich dann mobile Ad-Hoc-Netzen. Das Tolle daran ist, dass man die Knoten bewegen lassen kann und das Netzwerk trotzdem funktioniert. Mhm. Auch wenn man zum Beispiel die Reichweite rausläuft. Mhm. Bei IP gibt es tatsächlich sowas Ähnliches. Das nennt sich Mobile IP. Und das ist ganz toll. Was das nämlich macht, ist, der sagt, ich habe irgendwie ein Home-IP-Adress, das du normalerweise verwendest. Und wenn du halt irgendwie unterwegs bist mit deinem Laptop, dann schicke ich die Nachrichten einfach an das Home und das Home baut dann einen Tunnel auf nach deiner aktuellen Position. Mhm. Und wenn du dann nach einem anderen Basisstation läufst, dann macht es erst nochmal eine Verbindung nach das neue Basisstation. Wenn dann wieder eins weiterläuft, macht es nochmal eine Verbindung und so weiter. Und irgendwann hat man einen Tunnel, die von halt daheim läuft bis über irgendwie 20 Basisstationen und dann zu deinem Laptop. Und es geht eigentlich gar nicht. Weil sowas ist ja total doof. Natürlich gibt es ja bessere Ansätze, zum Beispiel GSM hat da eine bessere Lösung, aber meines Wissens ist es in Mobile IP eher suboptimal implementiert. Muss man einfach die Anmeldung mal neu machen. Mhm. Mit Ad-Hoc-Netzen ist es ein bisschen einfacher gelöst. Ich habe hier einfach eine IP-Adresse auf meinem Laptop und das IP-Adresse kann ich verwenden und wird hin und her geroutet. Wie funktioniert das dann in der Praxis? Da gibt es dann zwei Ansätze oder eigentlich noch ein paar mehr, aber es gibt zwei Hauptansätze. Das eine ist, ich möchte jetzt eine Anfrage, zum Beispiel ich muss eine Webseite abfragen. Mhm. Das heißt, ich schicke jetzt eine Nachricht, ich möchte bitte der erreichen und das Netzwerk sucht dann einen Pfad bis zum Internet. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass es irgendwie ein State gibt und dass jeder Knoten, die feststellt nach einer fixen Menge Zeit, ich habe jetzt keine Verbindung mehr mit der, die löscht dann die Entry aus einer Routing-Tabelle und sorgt ungefähr, dass es eine konsistente Route gibt. Das sind die zwei Ansätze. Das zweite ist eher ähnlich, was man aus dem Internet kennt und ist hauptsächlich dann sinnvoll, wenn man oft mal die gleiche Routen verwenden möchte. Mhm. Zum Beispiel gehe ich her und mache so ein Mesh-Netzwerk-Anwendung. Dann gibt es natürlich sehr oft der Fall, dass irgendwelche Knoten mit die äußeren Knoten, nämlich das Internet, kommunizieren möchten und andersrum. Aber es gibt eher wenig der Fall, dass halt Knoten untereinander kommunizieren. Dann kann ich natürlich einfach die Routen für die Verbindung nach dem Internet kann ich einfach aufbewahren. Und ich kann versuchen, halt Routen von die Knoten nach dem Internet zu finden und weiterhin nichts zu speichern. Das spart mich natürlich Bandbreite, aber wenn dann ein Knoten ausfällt, muss ich erstmal eine neue Route finden. Das ist einem Ansatz. Und welcher Ansatz am besten funktioniert, hängt hauptsächlich davon ab, wie viel die Knoten sich bewegen. Nämlich, wenn die Knoten sich sehr viel bewegen, dann kommt es natürlich sehr oft dazu, dass so eine Route zusammenbricht und muss man eine neue Route aufbauen oder eine neue Route suchen. Und wenn man dann mal kurz einen Schritt zurücknehmen und zum Beispiel diesen Fahrzeugnetzen wieder überlegen, dann stellt man fest, hey, Fahrzeuge bewegen sich sehr schnell. Auch ein Grund, dass man, wenn man im Auto sitzt, wahrscheinlich keinen WLAN-Zugriff hat auf die WLANs von die Nachbarn, wo man halt vorbeifährt irgendwie. Um da eine Lösung vorzufinden, gibt es natürlich ähnliche Algorithmen. Aber das Vorteil von Fahrzeugen gegenüber halt beliebig bewegen in beliebige Richtungen mit höherer Geschwindigkeit ist, dass es natürlich Straßen gibt. Und Straßen heißen insbesondere, dass ich irgendwie gebunden bin an eine Richtung. Ich kann ja nicht beliebig irgendwo in der Stadt hinfahren. Ich muss ja über die Straße fahren. Mhm. Und das bietet halt die Möglichkeit an, dass ich da bei Routing auch das verwende. Mhm. Insbesondere kann das natürlich auch zu der Fall kommen, dass ich nicht mit das Internet kommunizieren möchte, sondern dann ich möchte eine Gruppe Knoten 5 Kilometer hinter mich auf der Autobahn möchte ich eine Warnung geben, dass es einen Stau gibt, zum Beispiel. Das macht es bei Fahrzeugnetzen noch ein bisschen komplizierter und da gibt es einen Ansatz, das heißt sich denn Georouting. Und das heißt, ich sage nicht, ha, ich möchte mit X kommunizieren und auch nicht, ich möchte mit einem Subset von das IP-Netzwerk kommunizieren, mhm. sondern ich sage, ha, ich möchte mit Leuten in diesem Regio kommunizieren. Mhm. Das ist eigentlich so ein spannender Ansatz, die es halt in Ad-Hoc-Netzen möglich sind, aber in zum Beispiel normalen Netzen hier nicht.
Dafür müssen wir doch erst Multicast unterstützen.
Ich glaube, es gibt eine Frage zu deinem Musik.
Ja, ich hatte gerade eben Musik gespielt. Einmal war das dieser Gummibärenbande-Song. Das war, Moment... Es war im Album 8-Bit Saturday Mornings von Vitamin 8-Bit. Vitamin 8-Bit?
Mhm, ist ja eigentlich vermutlich ja. Ist ja eigentlich das Gleiche, ne?
Ja, ist ja eigentlich eine US-Gruppe oder Person, keine Ahnung.
Okay, na ja, bitteschön. Gut, zurück zum Thema. Ad-Hoc-Netzen, coole Sachen. Gut, wir haben kurz das Thema Routing angesprochen. Genau, ich wollte weitergehen mit dem Thema Power Management. Ich habe vorher gesagt, man möchte wahrscheinlich die Stromkosten niedrig halten. Ich habe dann eigentlich das bei Bluetooth erklärt. Bei Bluetooth gibt es, wie gesagt, diesen Low Energy Modus. Das ist natürlich ganz toll, wenn man irgendwie Knoten hat, die sehr wenig Strom haben und wo man nicht einfach drankommen kann. Mhm. Wenn wir uns das Beispiel erinnern von diesem Sensornetzwerk in diesem Great Barrier Reef, dann kann man sich vorstellen, vermutlich, dass wenn die Knoten halt irgendwie unter Wasser sind, bei so einem Korallriffe, dass man nicht so einfach drankommt, um das Ding mal wieder einzustecken jeden Abend. Deswegen braucht man ja irgendwie Stromeffizienz. Und ja, tatsächlich. Weil man möchte ja vielleicht die Sensoren irgendwie jeden Monat vielleicht aufladen, aber nicht häufiger.
Weil das jeden ist ja viel zu Monat bei einem Riff?
Korallriff? Jeden Monat oder jeden Jahr, sowas. Oder einfach neue Knoten reintun, aber das ist vielleicht kontroverse. Der Trick ist jetzt, so ein Sensor ist eigentlich ganz simpel. Nämlich es gibt einen Temperatursensor und es gibt ein Funkmodul und eine Batterie. Und das war's, mehr oder weniger. Mhm. Und jetzt ist der Batterie ist natürlich ein Größenteil von das Ding, aber verwendet ja keinen Strom. Und der Sensor, ja, der verwendet so ein bisschen Strom und da muss man es noch hin und her rechnen vielleicht. Aber das Größte an Stromkosten ist das Senden und Empfängen von Nachrichten. Mhm. Für das Empfängen fand ich früher immer ein bisschen so komisch. Warum kostet das eigentlich Strom? Man empfängt das nur was, man schickt das nichts raus. Man muss aber seine Antenne entsprechend vorbereiten, damit er überhaupt was empfangen kann. Mhm. Ist so ein Fakt, wie das funktioniert, muss man E-Techniker fragen, die kennen sich da sehr gut aus. Jetzt möchte man Strom sparen, da muss man natürlich die Routing so entwickeln, dass die Stromkosten sehr niedrig sind. Wenn man sich ein Netzwerk vorstellt und zum Beispiel eine Base Station hat, das sehr viel Strom hat und ein paar Knoten dazwischen, und zwar einer Knoten liegt zwischen dem großen Bereich von das Reef und der Base Station. Jetzt muss natürlich der dazwischen liegt, muss alle Nachrichten irgendwie weitergeben an das Base Station. Das heißt natürlich, dass die Strom von dieser Knote viel schneller runtergeht. Und da kann es zum Beispiel zu Löchern kommen, wenn der Strom einfach aus ist. Und jetzt möchte man natürlich das Netzwerk so optimalisieren, dass der Knoten da in der Mitte so wenig wie möglich Nachrichten versenden muss. Mhm. Wie macht man das? Naja, ein Ansatz ist zum Beispiel, die Anzahl an Nachrichten einfach zu minimalisieren. Damit man zum Beispiel einen Teil von das Nachrechnen, zum Beispiel wenn die Anwendung ist, die durchschnittliche Temperatur festzustellen, kann man zum Beispiel die Durchschnittszonen im Netzwerk berechnen. Das nennt sich Aggregation. Dafür braucht man natürlich ein bisschen einen komplexeren Sensor. Das Vorteil ist aber, dass ich viel weniger Nachrichten schicken muss. Mhm. Weil jetzt kann ich zum Beispiel, wenn ich die eine Knoten habe, kann ich hergehen und sagen, ich habe jetzt 10 Nachrichten, die in letzter Stunde bekommen, oder 100, und ich kann dann die einfach zusammen addieren und halt die Durchschnitt berechnen und das dann weitergeben. Mhm. Und das spart natürlich sehr viel Strom, weil ich muss jetzt nur noch eine Nachricht weiterleiten und nicht alle 100. Das ist so das Grundprinzip von so Energieeffizienz. Außerdem gibt es natürlich auch noch die Herausforderung, dass man das Ding möglichst lange schlafen lässt. Mhm. Auch das hat natürlich Effekte auf Routing, weil wenn die Radio aus ist, dann kann man das Ding halt nicht ansprechen. Und ein weiteres interessantes Problem ist, dass man für so einen Mechanismus vermutlich so einen Clock braucht. Man hat ja so einen Sensor und die verschickt irgendwie Nachrichten und irgendwann schläft er ein und irgendwann wacht er wieder auf. Aber wie wissen die Knoten voneinander, wer denn genau jetzt wach ist und wer jetzt schlaft? Und dementsprechend, wie er überhaupt seine Nachricht weiterleiten soll. Man kann natürlich naiv hergehen und sagen, ich versuche einfach zu senden und wenn es nicht funktioniert, mache ich es nach X Zeit wieder. Aber dann geht mein Strom relativ schnell aus. Wenn ich halt irgendwie einen Mechanismus habe, dass mir zum Beispiel alle Knoten innerhalb von 10 Minuten aufwachen lässt, dann habe ich das Problem mehr oder weniger gelöst. Nämlich jede 10 Minuten kann ich halt beliebig weiterleiten für eine halbe Minute zum Beispiel und danach schläft alles wieder ein. Mhm. Nachteil davon ist, dass ich dafür für sowas eine irgendwie Zeitsynchronisierung brauche. Insbesondere brauche ich eine Möglichkeit, damit ich sagen kann, die aktuelle Zeit ist X. Und wenn ich halt so ziemlich kleine Knoten habe, dann ist so ein Clock eigentlich auch sehr teuer, um einzubauen. Und zwar ein gescheiter Clock. Wenn man mal einen Server gehabt hat und vergessen hat, NTP einzurechnen, dann kennt man das Problem vielleicht. Nämlich hat man dann eine Serverzeit mit zum Beispiel so einer IFC, die irgendwie 10 oder 20 Minuten hinterherläuft.
20 Minuten?
Ja, das war ein halbes Jahr oder so, ein Jahr sogar, glaube ich.
Okay.
Und ich habe das nie geupdatet gehabt. Und dann
wir hatten solche Probleme auch gehabt, dass irgendwie der Kerberos dann meinte, nee.
Der Kerberos sogar?
Ja, das waren irgendwie 10 Minuten Verschiebung oder so, die wir irgendwie gekriegt haben.
Und dann hat Kerberos gesagt, das mache ich jetzt nicht mehr.
Der hat dann gemeint, das passt nicht mehr. Ich habe Rosper, sie besitzt hier ein bisschen auf Zeitstempel.
Okay, das ist interessant. Ich wusste nicht genau, wie das dann war. Und das war wo denn? An der Uni, oder?
Ja.
Ja, toll. Nee, gut. Was kann man denn sonst noch über Sensornetzwerken erzählen? Na gut, vielleicht wäre eine Frage, wofür kann man sowas anwenden? Ich habe ja schon erklärt, dass man irgendwie Sachen messen kann, aber das sind eigentlich so Spezialfälle. Ich meine, wenn wir hier in der Stadt rumlaufen, dann haben wir eigentlich brauchen wir sowas eigentlich nicht wirklich. Ein anderer Anwendungsfall wäre zum Beispiel diesen Smart City, wovon ich gerade vorher schon irgendwas gesagt habe. Da ist das Grundidee, dass ich, wie gesagt, die Stadt so organisiere, dass ich die Sensoren aneinander binden kann. Mhm. Das könnte zum Beispiel für Verkehrsfluss sehr interessant sein. Ich weiß eigentlich ehrlich gesagt nicht mal genau, wo die Forschung da jetzt steht, aber das Grundidee ist, dass man zum Beispiel diese Induktionsschleife, die man halt kennt, dass man die hernehmen kann und sagen kann, hey, du zähl mal, wie viele Autos es gibt, und wenn du dann nach zum Beispiel jeden halbe Stunde da irgendwie Daten ausliest, kannst du dynamisch die Ampel neu schalten, mhm, mit einem Algorithmus dabei. Das wäre ein sehr interessanter Anwendungsfall, von mir aus auf jeden Fall, wo man das tatsächlich anwenden könnte. Ob das jetzt sinnvoll ist, ist natürlich eine offene Frage. Gut. Ja. Das ist das Nachteil von einer Ad-Hoc-Sendung. Jetzt habe ich nämlich die Liste, die Sachen, die ich im Kopf hatte, wovon es vielleicht Fragen geben könnte, habe ich jetzt abgearbeitet und jetzt muss ich improvisieren.
Ich gebe dir ein bisschen mehr Zeit zum Improvisieren, ich mache jetzt einfach Musik.
Sehr gut, das war der Idee.
Okay, ich glaube, ja, ich habe ein bisschen mal angefangen zu setzen. Ich glaube, das sollte ein bisschen reichen für Zeit.
Okay.
So, willkommen zurück bei Def Radio hier auf Radio 3FM. Hier im Studio ist Reki
und Rens.
Ihr könnt uns gerne im Studio anrufen unter 0731 938 6299. Nicht, dass das irgendjemand tun würde.
Nö, nee, genau. Aber trotzdem.
Ihr könnt uns auch über Def Radio im Twitter erreichen. Einfach an dev-radio twittern. Oder im IRC auf dem Server irc.in-ulm.de im Channel Dev Radio.
Ja. Dann reden wir weiter.
Ja, ich habe in der letzten Folge, habe ich ein bisschen so erzählt, dass ja Facebook ja WhatsApp aufgekauft hat und ja so Alternativen gibt. Eine davon war ja Freema. Und zwei Tage später hat das Satireblatt Der Postillion geschrieben, dass Google jetzt Freema kauft. Das Problem ist nur, die Leute haben das halt so gut geglaubt, so sehr geglaubt, dass mittlerweile bei der FAQ von Freema mittlerweile oben, ganz oben dran steht, das ist ein Satireblatt, wir werden nicht von Google gekauft.
Oh, das ist gut. Das erinnert mich gerade an spontan an eine Radiosendung von ganz, ganz früher. Ganz viel älter als ich eigentlich. Nämlich eine Radiosendung, was vielleicht eine Hoax ist. Das heißt The War of the Worlds. Für die, die es nicht kennen, ist ein Science-Fiction-Buch von der, wie hieß er nochmal, H.G. Wells. Und da wird so erklärt, wie die Erde von, ich glaube, Martians angegriffen wird. Das ist halt so ein relativ normales Szenario, aber es war halt auf die Radio gesendet, und wenn man so sich die Geschichte anhört auf die Radio, dann kann man eigentlich auch hören, dass es quasi so einen Narrator gibt, der die Geschichte im Hintergrund erzählt, und das macht er ungefähr so wie einen Nachrichtenleser. Und zwar gibt es wohl die Behauptung, es gab mal sehr viele Leute, die das geglaubt haben und sind dann allen mit halt Autos irgendwo in der Stadt rausgefahren, weil es war in der USA. Und die haben sich halt Panik gemacht und haben halt geglaubt, wir werden jetzt allen von irgendwelchen Aliens angegriffen. Es scheint aber wohl so zu sein, dass das ein Hoax ist, aber es wäre cool, wenn das tatsächlich wahr war. Gut. Du hättest noch eine interessante Frage zum Thema Ad-Hoc-Netzen.
Genau. Wir sind ja doch der CCC, also stellt sich die Frage, wie kann man sowas angreifen?
Naja, das ist natürlich eine interessante Frage. Gerade für mich, weil es ist ja mein Forschungsthema. Wie greift man sowas an? Naja, es gibt ja viele verschiedene Arten von diesen Netzen, und wenn wir jetzt mal ganz, ganz beim Anfang anfangen, nämlich diese Mesh-Netzwerken. Wir erinnern uns, so ein Mesh-Netzwerk ist halt irgendwie Internetanbindung über mehrere Knoten. Und wenn natürlich einen von diesen Knoten beherrscht, könnte natürlich alles übernehmen. Insbesondere könnte man sagen, okay, hier kommt jetzt Nachricht für mich, dass ich weiterleiten sollte und es einfach nicht tun. Zum Beispiel, weil ich ja einen Laptop habe mit einer Batterie drin und die Batterie fast leer ist. Das ist ja ein Angriff, der irgendwie nicht so böse ist. Aber ich könnte natürlich auch hergehen und das Paket einfach öffnen und davon ausgehen, das Paket ist für mich. Wenn wir denn da sind, dann sind wir eigentlich bei einem Fall, das wir eigentlich aus den normalen Netzwerken auch schon kennen. Das nennt sich ja Arch-Spoofing. Damit kann man ja was Ähnliches behaupten, nämlich alle Pakete, die an diesen Personen gehen, sollten jetzt mal an mir gehen. Mhm. Von da aus ist es nämlich eigentlich ein eher langweiliger Angriff. Weil es ist ja eigentlich so ein bekanntes Problem, das mehr oder weniger gelöst ist mit TLS und so weiter. Natürlich kann man behaupten, ja, TLS ist eigentlich nicht sicher. Wir gehen nur davon aus, dass irgendwelche Zertifikat-Authorities alles das richtig machen und die machen das nicht. Aber ich glaube, das ist eine Diskussion für eine andere Sendung. Mhm. Zurück zu dem Angriff, den ich vorher erwähnt habe. Ich kann natürlich Pakete empfangen und die einfach nicht weiterleiten, obwohl ich das machen soll. Und auch obwohl ich behaupte, dass ich diese Knoten erreichen kann. Und wenn ich das dann einfach nicht weiterleite, dann hat das Netzwerk erstmal Pech gehabt. Weil ich kann ja nicht mehr die Zielknote erreichen. Deswegen habe ich ja keine Internetverbindung mehr, im Endeffekt. Mhm. Das wäre natürlich scheiße, wenn mir irgendwie so eine Gruppe von Militär eindenkt, weil da kann man ja auch Meshnetze einsetzen, um zum Beispiel Militäreinheiten miteinander zu kommunizieren zu lassen. Und wenn da irgendwie die Knoten ausfallen, dann wäre das relativ schlecht. Und zufällig fällt ja die Verbindung weg und muss man jetzt davon ausgehen, dass die irgendwie gestorben sind oder sonst was. Deswegen möchte man solche Sachen natürlich vermeiden. Man kann dann hergehen und sagen, ha, ich mache jetzt einfach einen Erkennungsmechanismus. Weil, denken wir uns mal so ein Netzwerk ein. Wir sind ja drahtlos an Netzwerken und das heißt im Endeffekt, dass ich so eine Antenne habe und dass ich irgendwie was empfangen kann und das danach wieder verbreiten kann. Mhm. Und wenn ich das dann verbreite, geht es erstmal in alle Richtungen. Das nennt sich ja omnidirektionale Antenne. Das ist natürlich ein Idealmodell, aber in die meisten Fälle trifft es relativ gut zu. Wenn ich dann hergehe und sage, hey, ich schicke dir jetzt eine Nachricht und jetzt warte ich, bis du es wieder weiterleitest, zum Beispiel, weil das Protokoll festlegt, wann es weitergeleitet werden muss, dann kann ich natürlich überprüfen, ob du das gemacht hast. Mhm. Und das ist so die einfachste Weg, um so einen Angriff zu erkennen. Wenn man das dann gemacht hat und über mehrere Pakete hinaus festgestellt hat, der Knoten kooperiert nicht mit das Netzwerk, das nennt sich dann Selfish Attacker, die können wir dann einfach ausschließen. Das geht zum Beispiel, damit ich einfach verbreite, dass diesen IP-Adress nicht erreichbar ist. Mhm. Da gibt es komplexere Mechanismen, aber da würde ich jetzt nicht drauf eingehen. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich noch, diesen Angriff zu kombinieren mit einem anderen Angriff, nämlich zu behaupten, dass ich alle Knoten erreichen kann. Das ist so eine sogenannten Black Hole Attack. Auch die gab es mal im Internet, das erkläre ich nachher. Das Grundidee ist, alle Nachrichten kommen zu mir und ich leite die einfach nicht weiter. Punkt. Und das ganze Netzwerk ist tot. Wann gab es das denn im Internet? Naja, vor ein oder zwei Jahren gab es das im Internet. Oder vielleicht sogar länger her. Da hat nämlich ein ISP in Pakistan hat was umkonfiguriert an seinem Backend-Routing. Man weiß ja vielleicht im Backend vom Internet, da gibt es ja neben diesen IP- und TCP-Sachen und so weiter, gibt es auch noch das Border-Gate-Routing-Protokoll.
Mhm. BGP, ja.
BGP, ja, genau. Und im BGP wird mehr oder weniger festgelegt, wie man so größere Blöcke von das Internet erreichen kann. Was Pakistan gerne gemacht hat, die haben irgendwo einen Konfigurationsfehler gemacht in ihren BGP-Router und der BGP-Router hat behauptet, alles geht bei uns rein. Und die haben dann euren eigenen Netzwerk komplett flach gelegt, damit sie halt allen Traffic aus dem ganzen Internet nach Pakistan kam. Das war total lustig und dann relativ schnell war es auch wieder okay, weil wenn die dann mal von Internet getrennt waren, weil die komplett überbelastet waren, dann war alles gut. Nur hatte halt Pakistan kein Internet mehr. Ja, lustige Ergebnisse.
Ah, okay.
Sowas könnte man, ja, sowas sollte man möglichst viel verhindern natürlich. Ja,
Konfigurationsfehler sind immer witzig. Ich meine, gut, was war das? Das habe ich im letzten Monat gelesen, dass da irgendwie in einem gewissen asiatischen Land irgendwie für für irgendwie einen halben Tag lang nur zwei bestimmte Internetseiten verfügbar waren, die mehr oder weniger ein Proxy angeboten haben. Man munkelt, dass das ja mehr oder weniger ein Konfigurationsfehler war und man eigentlich diese zwei Seiten aussperren wollte.
Aha. Ich glaube, ich weiß, welches Land gemeint ist.
Es ist ja eigentlich kein Geheimnis. Es ist, stand ja so auch in der Zeitung drin, aber...
ja, okay.
Wir belassen das mal so.
Können wir gerne machen. Mir fällt gerade ein, letztes Wochenende eigentlich, habe ich mal angefangen, das eigentlich ganz alte Spiel Mass Effect zu spielen. Und mir fällt gerade ein, in den Lore von diesem Spiel wird ziemlich im Detail erklärt, wie die Netzwerkkommunikation in diesem System eigentlich funktioniert. Für die, die es nicht kennen, Mass Effect ist ein Science-Fiction-Spiel, wo man als Spieler mehr oder weniger rumläuft und man hat fliegt halt rum im Weltraum. Und es sind irgendwie Stealth-Systeme und die Stealth-Systeme sind irgendwie in Phase von Kolonisation. Heißt das so?
Nochmal?
Colonization halt. Und was man da machen kann, ist natürlich irgendwie kommunizieren. Der Trick ist jetzt, es gibt etwas, das sich FTL nennt, nämlich Faster Than Light Travel, schneller als das Licht reisen. Eigentlich gibt es natürlich nicht, aber in das Spiel wird behauptet, das gibt's. Und jetzt hat man folgendes Problem. Man kann Nachrichten verschicken über Licht. Ja, aber Licht ist ja langsamer als irgendwie Nachrichten verschicken. Wie verschickt man jetzt Nachrichten, die nicht in die Vergangenheit ankommen? Dafür braucht man ja auch eine Art sinnvolle Art von Netzwerken. Und da gibt's halt ein komplexes System, wie jetzt genau Routing passiert. Und das ist so ein ähnliches Problem, hat man bei so Ad-Hoc-Netzen auch. Man hat irgendwie Knoten und die müssen sich irgendwie erreichen und insbesondere müssen sie einander nicht überlasten. Gut, das wäre dann Problem 1. Problem 2 ist, dass ich als Angreifer zum Beispiel das Netzwerk auffallen lassen kann, damit ich halt einen Jamming-Angriff mache. Das heißt, ich mache einfach sehr vieles Rauschen in dem Netzwerk rein und irgendwie funktioniert das dann nicht mehr. Auch das wäre natürlich ein Problem und das ist, glaube ich, auch ein der Hauptgründe, dass wir heutzutage noch kein Fahrzeugnetzen haben, obwohl es vor, mittlerweile sind es fast 15 Jahren, sind die ersten EU-Projekte gestartet worden, wo man halt versucht hat, Autos möglichst auf kurzen Abstand möglichst schnell in eine Kolonne fahren lassen. Das ging damals und das geht schon mit irgendwie 200 km/h und eine halbe Sekunde Abstand im Vergleich zu den 120 und 2 Sekunden in der Praxis, die man normalerweise auf der Autobahn fährt. Das größte Problem ist, dass man jetzt als Angreifer immer hergehen kann und das Netzwerk irgendwie dicht machen. Und wenn wir das Netzwerk dicht machen, dann funktioniert das Netzwerk nicht mehr. Deswegen müssen wir irgendwie feststellen, dass es nicht mehr geht und dann in einen sicheren Zustand zurückkehren. Und das ist meines Wissens immer noch ein mehr oder weniger ungelöstes Problem.
Ist der sichere Zustand beim Fahren oder Autobahn nicht einfach rechts fahren?
Das ist ja kein sicherer Zustand, weil wenn ich mit 300 Kilometer in einer Kolonne rechts fahre und zufällig kann ich jetzt nicht mehr hören, dass der ganz vorne abbremst, da habe ich ein Problem.
Da muss ich ja langsam fahren.
Ja, da muss man ja langsamer fahren. Weil wenn man erst langsamer fährt, wenn das Netzwerk ausgeschaltet ist, dann könnte es natürlich so sein, dass der Auto vorne schon gebremst hat. Und dann gibt's ja so einen Unfall.
Also ich bin gegen den sicheren Zustand, wie er bei Raketen ist. Das ist nämlich Sprengen.
Nee, genau. Aber es ist ja unklar, was ein sicherer Zustand ist. Und wie man überhaupt feststellt, dass man reinkommen sollte. Und wie viel Zeit man denn dafür hat.
Sichere Zustände. Bei einem, was haben wir? Bei der Bahn, bleibt einfach verstehen. Bei der Autobahn fährt man normalerweise einfach rechts. Ein Flugzeug landet und die Rakete bringt sich in die selbst in hoch. Die hat sich selbst in die Luft.
Ja, dann ist das Zug, die Zugansatz vielleicht auch nicht so schlecht. Nee, genau. Frühere Ansätze für Fahrzeugnetzen und auch zum Beispiel Sachen, die man heutzutage meistens über einem Handy macht, die laufen eigentlich über einem Backend. Wenn man so ein Handy hat, dann kann man meistens irgendwie so eine App installieren, der dann erlaubt halt Ampelschaltungen und so weiter zu wissen, wo die Staus sind gerade und solche Informationen. Das Problem ist, dass die Sachen alle in einem Backend liegen. Das heißt, man muss irgendwie einen sinnvollen, ja, billige Datenanbindung haben, die ausreichend groß ist, und man muss irgendwie alles selbst eintragen. Für mich persönlich wäre jetzt die Frage, könnte man überhaupt hinkriegen, dass man so ein Fahrzeugnetzwerk für sowas Ähnliches anwenden kann, aber besser. Und wenn wir halt irgendwann mal zum intelligenten Fahren kommen, wie sieht das denn aus? Weil die können das, die Kommunikation natürlich noch wieder weiter verwenden, und da kann natürlich auch so ein Angreifer entsprechend hergehen und das Netzwerk dicht machen. Und wenn das Netzwerk dicht ist, dann hat man ein Problem.
Könnte man einfach den Angreifer nicht ignorieren?
Naja, natürlich kann man ihn ignorieren, aber wenn er halt ein Störsignal sendet, dann kann man es ja ignorieren, aber das bringt ja nicht.
Ah, stimmt.
Natürlich kann man meistens schon feststellen, da hast du recht, dass es ein Störsignal gibt. Es ist nämlich sehr schwierig, um ein Störsignal auszusenden, das alles dicht macht, aber trotzdem dass es nicht auffällt. Das ist sehr schwierig. Das heißt, man könnte hergehen und sagen, ha, ich fahre jetzt in der Kolonne und ich habe irgendwie festgestellt, hey, da gibt es einen Angreifer, der irgendwie ein Störsignal sendet. Es gibt ja gerade sehr viele Music Requests, sehe ich. Tatsächlich, im IRC gab es noch den Feedback, das klingelt nach einem Tor-Netzwerk, der hat das gleiche Problem mit überlasteten Nodes. Das stimmt insofern, dass das Tor-Netzwerk natürlich auch Nodes hat, die überlastend werden können. Der Trick bei der Tor-Netzwerk ist aber, dass der Knoten, der was versucht zu senden, immer die finale Entscheidung macht, wie es durch dem Netzwerk geroutet wird. Nachteil ist, wenn ich halt ein Angreifer bin in so einem Ad-Hoc-Netzwerk, weiß ich überhaupt nicht, wo welche Knoten liegen. Das heißt, ich könnte sowas, wie ich bei Tor mache, kann ich gar nicht machen. Das wäre total cool, aber das geht leider nicht, weil wir haben das Problem, dass die Knoten durcheinander laufen. Gut. Letzte Art von Problemen, die man hauptsächlich bei so Sensornetzwerken sieht und auch bei Fahrzeugnetzwerken, ist, dass man zwar auch wenn man davon ausgeht, dass man irgendwie nicht so Angriffe auf Routing machen kann, dann kann man immer noch die Inhalt angreifen. Insbesondere kann ich zum Beispiel hergehen und halt bei so einer Kolonne fahren und dann behaupten, ja, ich fahre gerade vor der Kolonne und ich fahre mit 0 km/h, obwohl der Kolonne ja 200 km/h fährt. Das ist eigentlich der letzte Art von Angreifer, die man noch irgendwie verhindern muss, damit diese Systeme praktikabel werden. Und wie man das genau macht, ja, das ist noch so eine mehr oder weniger offene Frage, wo ich meine Diss drüber schreibe. Noch ganz kurz was anderes. Montags gibt es wie jeden Monat einen CCC Chaos-Vortrag.
Chaos-Seminar, nennt sich das?
Ah, das heißt Chaos-Seminar, okay. Ja, ja. Es gibt halt, ja, Chaos irgendwas. diesen Vortrag gebe ich. Und das Thema ist Software-Verifikation. Ich habe ganz früher in der Sendung schon mal gesagt, Software-Verifikation ist das Idee, dass ich verifizieren möchte, welche Art meine Programme funktionieren und ob das irgendwie stimmt mit, was ich eigentlich vorhergesehen habe. Was das genau vor sich hat, das erkläre ich morgen, und ich lade euch allen ein, da herzukommen. Schau mal auf der CCC-Seite. wie man da herkommt.
Ja, ich habe schon mal Folien gesehen zur Software-Verifikation. Die Motivation ist immer witzig, weil es dann irgendwie immer irgendwelche, als erstes kommen immer irgendwelche Sachen, die schiefgelaufen sind und Leute drin gestorben sind. Mhm. Und als letztes kommt dann immer die Busanzeige in Ulm. Zum Glück ist niemand verletzt worden.
Ja, ja.
Okay, Musik?
Gerne.
So, das war Dev Radio. Am Studio waren Ricky und
Renz.
Und wir sehen uns dann in 2 Wochen. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.